Okay.
Hallo.
Wir sind auf Sendung.
Wir sind live. Wir laufen.
In 3, 2, 1.
Action.
Und bitte.
Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Atramfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Hallo, liebe Alina.
Hallo, liebe Sabrina. Und hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zu Albtraumfabrik.
Ja, was gibt's Neues bei dir?
Was gibt's?
Wie geht's dir? Was
Neues?
Geht ab? Das Bild ist gerade irgendwie vertauscht. Du sitzt da in einem Tanktop und ich sitze hier in einem Pulli.
Ja, stimmt. Hast du ein bisschen doch kalt?
Ist es bei euch Sommer? Was geht hier ab?
Mhm.
Also bei mir ist es eiskalt.
Oh. Was heißt eiskalt?
20 Grad.
Okay, hier war es heute 22 Grad und
Wow. Dann
laufe ich ohne was zu anziehen quasi rum.
Direkt.
Direkt.
Es ist immer noch Sommer. Direkt ein Eis geholt an der Eisdiele. Noch die letzten Sommertage aus.
Aber eigentlich wäre ich schon bereit für Herbst.
Also ich bin voll im Herbstmodus.
So klamottentechnisch auch.
Ja, ja.
Mhm. Ich ziehe mich immer falsch an und dann schwitze ich voll den ganzen Tag.
Oh,
und sonst ist mir kalt. Morgens ist es immer so kalt.
Kalt, ja. Es ist nie richtig.
Nee.
Also ich bin auch voll in Herbstmodus. Und weißt du, was ich gestern gekauft habe? Pumpkin Spice Baileys.
Shut up.
Na, oh.
Krass.
Wie geil ist das denn bitte?
Hast du schon probiert?
Nee, habe ich noch nicht, weil ich habe gestern meine Zähne bleachen lassen und jetzt darf ich erstmal nur weiße Sachen essen und trinken. Deshalb trinke ich auch gerade meinen Weißwein aus dem Strohhalm.
Nur Weißwein und Joghurt.
Mhm, genau. Und gestern Abend habe ich Fisch gemacht.
Oh,
weißen
okay.
Fisch. Und Kartoffeln natürlich.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ups. Ja, aber ich bin auch voll in Herbstmodus.
Wir haben ja ein überwältigendes Feedback bekommen zu den von den genervten Eltern.
Oh ja,
hast
stimmt.
Hast du die Sachen
gelesen?
Die waren so geil.
Ja, die waren so geil. Total cool.
Ich glaube, die waren froh, dass die sich mal auslassen konnten.
Dass die mal irgendwo ein Ventil hatten und dass unsere Community gesagt hat, ja, hier könnt ihr euch auskotzen, Judgment-Free-Zone. Ich glaube, das können wir öfter machen, solche Umfragen.
Ja.
Hast du einige der Antworten noch hier parat für die Leute, die vielleicht nicht auf Instagram sind?
Ja, also ich habe einige repostet und ich habe hier eine Nachricht, die kann ich ja mal vorlesen.
Ja, gerne.
Hey ihr beiden, ich habe gerade die neue Folge gehört und als Mama eines bald 2-jährigen Energiebündels schicke ich euch gern mal ein paar Punkte, die am Elternsein nerven. Dass man angeschrien und gehauen wird, weil man sein Kind anziehen möchte oder duschen oder Zähne putzen oder das falsche Buch vorliest. Dass man generell Kopfnüsse bekommt oder einem die Haut vom Gesicht gerissen wird, sich das Kind beim Spielen mit großer Vorliebe auf das Gesicht von einem wirft und einem beim Wickeln in den Bauch tritt. Dass man mitunter 2 bis 10 Mal nachts aufstehen muss, auch mal von 1 bis 3 Uhr im Stockdunkeln wach mit dem Kind rumsitzt und wartet, dass es wieder einschläft. Dass man keine Zeit mehr für sich selbst hat, Haushalt teilweise erst machen kann, wenn das Kind schläft, das Kind aber erst gegen 21 Uhr ins Bett geht und um 4.30 Uhr wieder aufstehen will.
Oh mein Gott.
Ihr armen Mütter. Also,
wow.
Uns haben auch nur Mütter geschrieben.
Heroes, ja klar.
Ich glaube, es ist immer noch hauptsächlich so, dass die Mutter sich um das Kind kümmert.
Es ist echt Krass, also ich sag dir, wenn ich irgendwann mal mich dazu entscheide, Kinder zu haben, dann möchte ich direkt eine Nanny einstellen. Direkt von Anfang an. Direkt, wenn das Kind rauskommt, schwubbeldiwupp, bleibe ich natürlich erstmal am Anfang zu Hause. Aber kann ja nicht schaden, wenn da jemand mal vorbeikommt und dass man einfach mal schlafen kann. Ja, okay, kommt drauf an, wenn man die mit der Brust füttert oder wie auch immer das heißt. Wie heißt denn das? Brustfüttern. Mm-mm. Breastfeeding. Habe ich gerade übersetzt.
Das heißt stillen.
Stillen. Ja, aber auf jeden Fall, wenn ich ein Kind bekomme, dann nur unter Luxusumständen.
Und deshalb muss man reich sein.
Genau. Mhm. Ja. Ja, und ich verstehe natürlich, dass das nicht die Realität ist.
Nee, das ist nicht so.
Für 90% der Bevölkerung. Aber ja, das wäre meine Idealsituation. Dass man direkt mit Geld sich die Zeit wieder zurückkaufen kann. Mhm. Denn Zeit ist Geld.
Zeit ist Geld.
Kapitalismus. Ja, aber auf jeden Fall Hut ab an alle Eltern da draußen, an alle Mütter.
Vor allem an die Mütter, genau.
Ja.
Wirklich Superheldinnen sind das. Aber ich glaube, wir waren nicht so. Ich glaube, wir waren ganz lieb die ganze Zeit.
Wir waren Superbabys.
Ja, wir waren das Glück für unsere Eltern.
Ja, unsere Eltern waren auf gar keinen Fall jemals von uns genervt.
Mm-mm.
Die lieben uns konditionslos.
Nee, bedingungslos lieben die uns.
Bedingungslos, ja, genau. Genau das ist es. Aber meine Mutter hat gesagt, real talk, meine Mutter hat gesagt, ich war schrecklich als Kind.
Was?
Ja, die hat gesagt, hab nur geschrien, also als Toddler, als Kleinkind.
Aha.
Ich habe nur geschrien, nur gemeckert, hatte immer nur schlechte Laune. Also wenn die dann so gesagt hat, komm, wir gehen gleich mal Schlitten fahren oder wir gehen gleich in den Schnee und so, dann habe ich einfach nur geschrien und nicht mitgemacht.
Was?
Und also immer wenn ich die Situation manipulieren konnte, zum Beispiel hat sie gesagt, jedes Mal, wenn wir im Restaurant irgendwo waren, habe ich Aufstand gemacht und nur geschrien. Und dann musste sie halt immer mit mir rausgehen und irgendwann war sie mit mir beim Kinderpsychologen, weil ich so viel geschrien habe.
Weia.
Aha.
Das wusste ich gar nicht.
Ja. Und dann guck mich jetzt an, ich bin ein Engel.
Jetzt bist du perfekt geworden.
Aber dann als Kind, also als älteres Kind und als Teenager war ich nicht mehr so. Ich meine, ich war zwar schon immer laut, ne, aber hab das dann anders, war aber eigentlich immer sehr happy und sehr, hab auf meine Eltern gehört und hab eigentlich nie die Regeln gebrochen und so.
Mhm.
Falls euer Kind jetzt, falls ihr denkt, dass es das rebelliert, das lässt das vielleicht jetzt einfach nur als Kleinkind raus und wenn das dann ein älteres Kind ist, dann wird das den Regeln folgen.
Ja, kann sein, muss aber nicht.
Kann auch sein.
Aber die Hoffnung ist da. Ja.
Die Hoffnung ist auf jeden Fall da.
Also ich war schon immer lieb als Kind, habe auch immer gehört
und
das war jetzt kein Problem. Aber ich bin zum Beispiel immer 1000-mal noch mal abends aufgestanden, wenn meine Mutter mich ins Bett gebracht hatte. Dann habe ich gesagt, Mama, ich muss noch mal Pipi. Mama, ich habe noch Durst. Mama, ich habe noch Hunger.
Ja.
Ich wollte nie schlafen gehen.
Nee, das ist ja auch schrecklich, wenn jemand einen zwingt, sich ins Bett zu legen und das Licht ausmacht und dann liegst du da einfach.
Dann ist man
und bist
mit sich
müde.
Alleine. Das ist ja heute noch schlimm. Also.
Ja, genau. Und dann denkt man so, boah, wenn ich erstmal erwachsen bin, dann kann ich machen, was ich will.
Ja, also vielen Dank für eure ganzen Stories. Die haben uns sehr amüsiert.
Die haben uns sehr amüsiert und schickt uns Anekdoten, was auch immer passiert in eurem Leben. Schickt es uns und wir werden es hier im Podcast teilen.
Mhm.
Weil es ist ja auch so bestimmt, dass sich da viele dann so verbunden fühlen und dann denken, ach, da bin ich ja nicht die Einzige, die manchmal richtig genervt ist von meinem Knirps.
Genau. Hast du diese Story mitbekommen von der verschwundenen Amerikanerin?
Ja, und ich bin da auch, also jeden Tag gucke ich, ob es da ein Update gibt. Das ist sowas von krass.
Das ist krass, ne? Da ist eine, wir können es ja mal kurz erzählen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Da war eine junge Frau, 22 Jahre alt, die kommt ursprünglich aus Long Island und ist dann 2019 mit ihrem jetzigen Verlobten nach Florida gezogen.
Und das ist auch eine YouTuberin. Also die ist auch Hat auch ein Following online,
ja, genau.
Und so.
Und am 2. Juli sind die mit ihrem Van aufgebrochen, haben so eine Rundreise gemacht durch die Nationalparks.
Mhm. Ja, die haben auch echt, also die wollten so richtig Vanlife, das laut ihrer Familie war das auch schon immer ihr Traum, einfach mal alles hinter sich zu lassen und nur aus dem Van zu leben. Und minimalistisch und durch, Amerika ist ja groß mit Nationalparks. Und die Nationalparks hier, die sind ja auch riesengroß, ne? Also ich bin einmal durch.
Wir waren schon mal in einem, ja. Joshua Tree waren wir.
Joshua Tree und mit irgendwem bin ich durch Death Valley gefahren auf dem Rückweg von Las Vegas. Da sind wir den ganzen Tag durchgefahren und da bist du wirklich im Mitten von nichts. Also
da ist gar nichts.
Da ist nichts. Das ist Kilometer weit geht das. Das ist echt krass. Anyway, ja. Haben die so einen Roadtrip gemacht, unter anderem auch durch die Nationalparks.
Genau, und das hat sie ja auch auf Instagram begleitet, ne? Die Reise hat sie immer in ihren Stories gepostet. Und dann, irgendwann hat sich ihre Familie Sorgen gemacht, weil sie sich nicht mehr gemeldet hat, ne? Und dann haben sie als vermisst gemeldet.
Ja, also so wie ich das mitbekommen habe, um den 25. August rum hat die Familie das letzte Mal von ihr gehört. Persönlich über FaceTime hat sie gesehen und ihren Freund, der ja dabei war, oder Verlobten. Und danach haben sie noch SMSen von ihr bekommen. Eine SMS, die gesagt hat, wir sind hier in diesem Nationalpark und ich habe hier keinen Empfang. Und dann wurde auch noch etwas gepostet auf Instagram danach, ein Foto, nachdem die Familie das letzte Mal von ihr gehört hat. Und am 1. September ist der Verlobte wieder zurückgekommen.
Aber das wusste noch keiner. Also die haben sie, glaube ich, am 11. vermisst gemeldet, am 11. September. Und dann kam raus, dass der Freund schon am 1. September wieder in Florida war, mit dem Van.
So rum, genau.
Und von der Verlobten
alleine,
keine
ohne sie.
Spur.
Keine Spur. Nicht nur gibt es keine Spur, er sagt, er redet nicht mit der Polizei, er weigert sich zu kooperieren.
Genau, die Polizei ist ja dann zu der Familie gefahren von ihm. Die leben, glaube ich, alle da auf einem Grundstück, ne? Und dann hat die Familie den Polizisten die Telefonnummer von ihrem Anwalt gegeben und weigern sich, jegliche Auskunft zu erteilen.
Also, was hast du denn zu verstecken? Wo ist denn deine Freundin? Der hat die umgebracht. Der hat die hundertprozentig umgebracht und da irgendwo. Oder die haben sich gestritten und der ist einfach weggefahren und dann hat die ja gar keine Chance da zu überleben.
Wie kann man denn seinen Partner, mit dem man in Urlaub fährt, einfach alleine zurücklassen? Das kann man doch nicht machen.
Und wie kann man zurückkommen und so tun, als wäre nix?
Ja, genau. Er kann ja sagen, wo er sie das letzte Mal gesehen hat.
Ja.
Wo sie sich
was
getrennt haben.
Ist.
Und dann kam ja noch so ein Bodycam-Footage, wo der dann veröffentlicht.
Genau. Ja, genau. Das in den letzten Tagen kam immer mehr. Also die Leute sind da echt dran, ne? Und in den Nachrichten, wenn was Neues kommt in den Nachrichten, ist das sofort, was hat man auf der Bodycam-Footage gesehen? Ich habe mir das selber noch nicht angeguckt, aber ich habe das nur gelesen.
Ich habe mir das kurz angeguckt. Die wurden von der Polizei angehalten, die beiden in dem Van, weil der, glaube ich, irgendwie ein bisschen komisch gefahren ist. Und die hatten halt Streit miteinander und sie hat ihm dann ins Lenkrad gegriffen und dadurch sind sie der Polizei aufgefallen. Und dann hat halt die Polizei sie angehalten und sie war dann total am Weinen und sie haben sie dann gebeten auszusteigen und dann hat sie halt erzählt, dass sie sich gestritten haben und dass sie irgendwie auch so mit Anxiety zu tun hat und wobei, da war halt eine Sache, dann hat sie erzählt, er hätte sie so am Gesicht halt gepackt und sie hat ihm wohl auch geschlagen oder sowas.
Okay.
Also, ja.
Und dann haben die aber einfach wieder fahren lassen, ne?
Ja, also ich habe es nicht ganz bis zu Ende geguckt, aber die Polizisten hier, die waren total nett, die haben dann versucht, sie zu beruhigen und haben dann gesagt, komm, setz dich mal hier in unser Auto auf den Rücksitz. Keine Sorge, es passiert dir nichts, du bist auch nicht verdächtig oder sowas. Versuch einfach, dich zu beruhigen und so. Und wie es jetzt letztendlich ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, nicht bis zu Ende geguckt. Aber ich denke mal, sie haben sie dann einfach wieder fahren lassen. Weil sie halt auch nicht gesagt hat, dass sie Angst vor ihm hat oder so.
Ja, genau. Ja, ja, hatte sie wahrscheinlich auch nicht, ne? Das haben wir ja schon gesagt, wenn du in so einer toxischen Beziehung drinsteckst, dann gibst du dir ja auch oft selber die Schuld für solche Vorfälle und Streits und so.
Ja.
Ja,
oh,
wo ist
die?
Die Familie, also die Park Ranger und die Polizei in zwei verschiedenen Staaten, weil dieser Nationalpark stretcht sich über zwei Staaten, die sind die alle am Suchen.
Mhm.
Es sind alle am Helfen, außer er.
Mhm. Also sie kann auch überall sein, also überall auf dem Weg von Wyoming waren sie ja zuletzt bis nach Florida kann sie eigentlich verschwunden sein.
Und am 24. oder 25. August haben die das letzte Mal FaceTime, also richtig gesehen, wenn sie dann verschwunden ist. Man sagt ja immer, die ersten 24 Stunden, nachdem jemand verschwindet, sind die wichtigsten.
Mhm.
Und danach werden die Chancen immer kleiner. Und es ist einfach nur krass, dass das jetzt schon so lange her ist, dass sie verschwunden war. Und dass der einfach so ein ekelhafter Wichser ist, der nicht mithilft, der keine Sorge zeigt darüber, wo ist meine Verlobte, der muss doch wissen, dass man sie nicht mehr finden kann. Das sind einfach nur narzisstische, ekelhafte Wichser. Ach, ich bin sowas von sauer.
Ja, du kannst halt nichts machen, ne?
Also nee, du kannst
Person of Interest, ne? Aber selbst wenn die ihn jetzt unter Druck setzen, dann wird er erst recht nichts sagen, ne? Deshalb versucht die Polizei, glaube ich, eher nett zu sein und ihn wirklich auf emotionaler Ebene ihn zu überzeugen, mitzuhelfen.
Und ich glaube, die versuchen halt auch jetzt erstmal Beweise zu finden, weil er weiß, wie wir alle wissen, ohne dass sie sie finden, lebend oder tot, und ohne dass es Beweise gibt, können sie ihn auch nicht anklagen des Mordes. Und selbst wenn das suspekt aussieht, was er macht, ohne dass sie sie finden,
keine Chance.
Keine Chance.
Keine Leiche, kein Mord.
Und TikTok ist natürlich auch da dran, ne?
Mhm.
Und die ganzen Internet-Sleuths sind da natürlich dran.
Jawohl.
Und ich habe direkt, aber das ist so cool, weil ich habe direkt meine Mitbewohnerin Emily und ich, wir sind da auch voll investiert in dem Fall. Und sie hat mir eben noch ein TikTok geschickt, genau bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und das ist auch so ein junges Mädchen, ne? So ein, also Teenager wahrscheinlich oder Anfang 20. Ich kann ja den Unterschied nicht mehr sehen. Aber die sagt so in ihrem TikTok so, ich will ja jetzt nicht so tun, als wäre ich Elle Woods, ne? Aus Legally Blonde. Aber in dem Foto, das gepostet wurde von ihr auf ihrem Instagram, nachdem man mit ihr das letzte Mal gesprochen hat, sind ihre Haare perfekt gefärbt. Also sie hat blonde Haare und wir wissen ja alle, wenn man sich blond die Haare färbt, das braucht schon einiges, um das zu pflegen und so. Und man muss sich immer wieder die Ansätze färben lassen, ne? Sonst hat man ja einen Ansatz.
Das wächst also, ja raus nach einer Zeit.
Genau.
Ja.
Und wie du ja schon gesagt hast, hat sie ihre Reise auf Instagram immer wieder dokumentiert. Und auf dem letzten Post, der von ihr selber war, so wie man annimmt, da hat sie die Ansätze sind wirklich ganz krass rausgewachsen.
Aha.
Und in dem Foto, das dann gepostet wurde, nachdem man mit ihr das letzte Mal gesprochen hat, hat sie perfekte blonde Haare ohne Ansatz.
Dann war es ein altes Foto.
Genau, es war ein altes Foto und es ist eigentlich unmöglich, sich dort irgendwo im Nationalpark die Haare färben zu lassen. Und klar, es kann auch sein, dass sie ein altes Foto gepostet hat, aber es ist halt eher unwahrscheinlich. Es passt überhaupt nicht zu dem, was sie normalerweise postet. Das Internet deckt da einiges auf, was da...
Aber ganz ehrlich, das ist so richtig, richtig schlecht. Hätte der mal ein paar True-Crime-Podcasts gehört...
Ja.
Also diese Fehler, die der jetzt schon macht die ganze Zeit.
Ja, also ich hoffe, dass die Familie den auch beschützt, ne? Also das sind doch alles ekelhafte Menschen.
Ja, Florida halt. Weißt ja, was das für welche sind.
Früher, ne, als ich klein war, dachte ich immer, Florida wäre voll cool, weil das halt so ein Sonnenstaat ist und Palmen und Sonne. Und erst seitdem ich hier wohne, und jetzt wahrscheinlich weiß man das jetzt auch in der Welt ein bisschen mehr, seit Trump und
seit
so.
Seit Trump, genau.
Dass Florida echt ist so, also hier auch, ne, man sagt immer so, ach, Florida, the worst place in America.
Unglaublich, ne? Dabei ist es eigentlich so schön da, oder?
Ja, eigentlich schon, ja. Aber zu viele Republikaner gibt's da. Ja.
Das ist einfach nur schlimm.
Es ist einfach nur schlimm. Ich hoffe einfach nur, dass die den dran kriegen dafür. Ich hoffe, dass die Familie Closure bekommt und dass sie rausfinden, was ihr passiert ist. Wie heißt sie denn?
Die heißt Gabby Petito.
Gabby Petito, genau. Ich hoffe, dass die Familie von Gabby rausfindet, was mit ihr passiert ist, wo sie ist. Und dass, was auch immer ihr passiert ist, dass er dafür drankommt. Weil er hat auf jeden Fall was damit zu tun. Also es gibt kein Szenario, in dem der in irgendeiner Weise nicht dafür verantwortlich ist.
Das ist keine Option, dass er nichts damit zu tun hat.
Nee, das ist doch kein normales Verhalten.
Nee, das ist in jeder Hinsicht egoistisch. Weil selbst wenn er nichts gemacht hat und wenn sie sich einfach nur irgendwie gestritten haben, haben gesagt, wir gehen jetzt getrennte Wege, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, okay. Aber dann hätte er das ja zumindest aussagen können bei der Polizei.
Ja, genau. Das ist das Mindeste. Und dann würde man ja auch wissen, wo sie ist.
Ja. Und die Polizei, die hat jetzt auf jeden Fall den Van ja beschlagnahmt, ne? Mhm. Und die untersuchen jetzt alles. Also die versuchen, irgendwelche Spuren zu finden an dem Van.
Oh, ich bin echt mal gespannt, was da noch kommt.
Mhm.
Viel, viel in den Nachrichten gerade mit Psychopathen. Und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema.
Mhm.
Denn wo wir gerade über aktuelle Nachrichten und Psychopathen reden, dachte ich mir, reden wir doch mal über Robert Durst.
Oh mein Gott, das ist mein absoluter Lieblingsfall. Das ist mein absoluter Lieblingspsychopath.
Also, der Typ, ne?
Oh,
also, es ist so ein komischer Typ. Und ich glaube, das ist so ein Fall, Robert Durst, das kennt man, ne? Man kennt das, aber das wird trotzdem nie uninteressant, darüber zu reden und nochmal das aufzurollen, was der genau alles gerissen hat.
Aber in Deutschland ist der nicht so bekannt, der Fall.
Nee?
Nee.
OMG. Okay, well, then buckle up. Ihr seid, für diejenigen, die es noch gar nicht kennen, ihr denkt wahrscheinlich, what the fuck?
Worüber reden die?
Und selbst wenn man weiß, wer Robert Durst ist, ist es einfach trotzdem interessant. Also fangen wir einfach mal ganz von vorne an mit Robert Durst. Robert Durst wurde am 12. April 1943 in New York City geboren. Als Sohn von Seymour Durst. Und Seymour Durst ist so ein Immobilienmogul in New York. Also man muss sich wirklich vorstellen, da gibt es die Trumps mit ihren ganzen Skyscrapern und dann gibt es die Dursts. Die sind genauso mega reiche Immobilienmogule. Der Großvater ist damals aus Österreich nach Amerika eingewandert und hat vom Grund auf dieses Imperium aufgebaut und bis zu der Zeit in den 40ern haben die sich halt mega hochgearbeitet. Und Robert war einer der Söhne von Seymour. Er hatte einen jüngeren Bruder, der heißt Douglas, jüngere Schwester Wendy und ein jüngerer Bruder Tommy. Das heißt, Robert ist der älteste Sohn in dieser reichen Familie. Ich bin ja auch immer mega fasziniert von solchen Familien, ne? Also so, das ist einfach so eine andere Welt und da herrschen ganz andere Regeln und da ist das immer so, dass die Kinder dann im Familienbusiness mit einsteigen und der älteste Sohn, wird dann irgendwann der Chef und so weiter, ne? Und ich gucke ja auch voll gerne Succession, die Fernsehserie.
Mm-hmm.
Yeah. Oh, ich liebe es. So stelle ich mir das bei denen auch ein bisschen vor, weißt du, so voll die Reichen und anyway. Als Robert 7 Jahre alt war, ich dachte gerade, da geht jemand hinter dir vorbei. Ich habe mich ein bisschen erschrocken.
Ich wollte einfach ganz unauffällig die Decke nehmen.
Ihr müsst euch vorstellen, ich habe auf meinen Computer geguckt, aber hatte so im Seitenwinkel mein Handy, wo Sabrina auf dem Bildschirm ist. Und sie hat so versucht, so ganz langsam eine Decke über sich drüber zu legen. Aber die hat die so hoch in die Luft genommen und ich dachte, da geht auf einmal jemand hinter Sabrina vorbei. Und hat mich voll erschrocken. Ich dachte so, hast du einen neuen Freund und verheimlichst mir das oder ist bei dir jemand eingebrochen? Anyway, wo waren wir? Achso, als Robert 7 Jahre alt war, erzählt er dass die Geschehnisse des Todes seiner Mutter, erzählt er selber so.
Okay.
Als er 7 Jahre alt war, mitten in der Nacht, kam sein Vater zu ihm und hat gesagt, komm, steh auf, er war schon am Schlafen, ne? Komm, steh auf. Hat ihn zu einem Fenster gebracht, hat gesagt, guck mal, da ist die Mama. Und die Mutter stand oben auf dem Dach drauf, in ihrem Nachthemd. Und dann auf einmal ist sie gefallen.
Oh Gott.
Und dann ist sie gestorben. Und er hat das halt mit angesehen, wie seine Mutter vom Dach gefallen ist. Und später hat er gesagt, waren sie bei der Beerdigung. Und dann hat er erstmal verstanden, als der Sarg in den Boden gelassen werden sollte, hat er gesagt, hä, ist da die Mama drin?
Oh Gott.
Und dann hat der Vater so, ja. Der so, na, aber die Mama, die kann doch nicht da in der Box ins Loch rein und so. Und dann hol die Mama da raus. Und der hat das halt nicht verstanden. Und er hat gesagt, das hat ihn bis heute nicht verlassen, dieses Ereignis.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber hat sie sich umgebracht oder?
Also es heißt bis heute offiziell auf ihrer Wikipedia-Seite und von der Erzählweise der Dursts heißt es, dass es ein Unfall war.
Okay.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Selbstmord nicht so gut ist fürs Image, ne? Und diese Familien, da geht ja alles um Public Image. Und Selbstmord, ich glaube, selbst wenn es Selbstmord war, würden die das niemals zugeben.
Okay.
Man muss auch dazu sagen, dass sein Bruder Seymour, der jüngere Bruder, von dem werden wir noch ein paar Mal hören in der Geschichte. Mhm. Er hat später gesagt, das stimmt gar nicht, wie Robert das erzählt hat. Der hat das nicht gesehen, der wurde nicht ans Fenster gebracht und der Papa hat nicht gesagt, guck mal da raus. So, ja, die Mutter ist gestorben, aber Robert hat das nicht mitgesehen. Aber
was stimmt jetzt?
Man weiß es nicht. Es sind halt he said, weil das Ding aber mit Robert ist, also werden wir ja auch sehen während der Geschichte. Weiß. Er ist ein notorischer Lügner.
Ja.
Also man kann ihm eigentlich nichts glauben.
Du weißt gar nicht, was stimmt und was nicht stimmt von dem, was er sagt.
Und der lügt so. Oh. Man kann sich das ja selber angucken in der Dokumentation, über die ich nachher erzähle.
So gut.
Der lügt so gut.
Mhm.
Der ist einfach so abgewichst, der Mann.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall, das war die Kindheit von Robert. Danach, nachdem die Mutter gestorben ist, ist er immer wieder davongelaufen von zu Hause. Die Polizei musste ihn immer wieder finden und nach Hause bringen. Der Vater war nicht für sie da, auch nachdem die Mutter gestorben ist, hat nichts gemacht, um das wieder gut zu machen, dass jetzt ein Elternteil gefehlt hat oder so. Und später waren Robert und Douglas, also die beiden Brüder, zusammen in Therapie wegen Geschwisterrivalität mit 10 Jahren.
Boah.
Weil die haben sich gar nicht verstanden. Und dort hat der Psychologe gesagt, dass Bob, und der hat das ganz komisch beschrieben, der hat gesagt, Bob hat Persönlichkeitszerlegung. Also auch auf Englisch macht das nicht wirklich Sinn. Das ist eigentlich keine richtige Kondition, aber das halt irgendwas mit seiner Persönlichkeitsempfindung stimmt nicht. Und er hat vielleicht auch, er ist vielleicht auch schizophren.
So wie gespaltene Persönlichkeit oder sowas.
Ja, die wussten halt, also der meinte so, irgendwas stimmt da nicht mit dem.
Okay.
Wusste man schon, als er 10 war. Es ist natürlich auch so, dass die Kinder dann aufgewachsen sind in dem Business in New York und sie alle von Anfang an auch im Familienbusiness mitgeholfen haben und gearbeitet haben. Dann im Jahre 1971 als erwachsener Mann hat er Kathy McCormick kennengelernt.
Mhm.
Und Kathy und Robert waren head over heels in love. Die haben sich total gemocht. Kathy kam aus einer einfachen Familie. Sie hatte einen einfachen Beruf. Und es war quasi so wie die das beschrieben haben, sie war so die Cinderella, weil er war der reiche Mogul, kam aus dieser reichen Familie. Und sie war sehr social und sehr offen und ist gut mit Leuten klargekommen und war mit jedem befreundet. Und Robert war halt so ein bisschen schüchterner und die haben sich halt super ergänzt. Und sie waren auf nur 2 Dates und dann hat er sie bereits gefragt, ob sie bei ihm einziehen möchte. Denn er hatte zu der Zeit ein Haus in Vermont, weg von New York. Und dort hatte er einen Lebensmittelladen für gesunde Waren. Das war so irgendwie sein Passion-Project. Und sie ist dann auch bei ihm eingezogen und dann haben sie in Vermont gewohnt und er hat da seinen Laden gehabt und es war eigentlich alles gut für eine kurze Zeit. Denn dann hat der Vater gesagt, du musst wieder zurück nach Manhattan kommen, du gehörst ins Familienbusiness, Schluss damit. Dann sind Kathleen und Robert halt wieder nach Manhattan gezogen und Robert hat angefangen, im Familienbusiness zu arbeiten. Ein Jahr später haben sie auch geheiratet. Und in Interviews, die Robert später gegeben hat, hat er auch so gesagt, wenn er zum Beispiel mit der Familie von Kathy zusammen war, dann war das für ihn so, er musste Zeit verbringen mit normalen Leuten und musste sich die Gespräche und die Probleme von normalen Leuten anhören. Von mittelständigen Amerikanern, mit denen er gar nichts gemeinsam hatte. Und Kathy hat dann immer gesagt, sei doch nicht so gemein zu denen und das sind doch alles herzensgute Menschen und die meinen es doch nur gut. Und hat dann schon gesagt, da will er eigentlich nichts mit zu tun haben und da will er eigentlich nicht viel Zeit mit verbringen und das war nichts für ihn. Oh, also so war das, so hat sich das dann schon entwickelt, ne? Später wurde Douglas zur höchsten Position im Familienbusiness quasi nominiert. Er hat quasi das Familienbusiness geerbt, obwohl er nicht der Älteste war. Also Robert war eigentlich der älteste Sohn und eigentlich das ist immer so eine Position, die der älteste Sohn bekommt. Und da muss viel schiefgelaufen sein, da muss, wie man später in Interviews gehört haben, hat auch nicht so einen guten Job gemacht, der war da einfach nicht gut drin und ist auch oft einfach nicht zur Arbeit gekommen. Und Douglas hat sich halt einen Arsch abgearbeitet und war halt der Favorit. Und das war's dann für Robert. Du kennst das ja auch aus der Kindheit von ihm. Da gab's ja diese Rivalität schon. Und das hat irgendwas auch bei Robert ausgelöst, das ging gar nicht klar für den. Mhm. Das war einfach, da wollte der mit dem Familienbusiness auch nichts mehr zu tun haben. Okay. Das heißt natürlich bei solchen Familien nicht, dass du dann keinen Job mehr hast und kein Geld mehr hast. Er ist ja trotzdem noch mega reich, ne? Die können ja eigentlich machen, was die wollen.
Umso besser, hast nicht die ganze Verantwortung am Hals.
Mhm. Ja, aber es hat auf jeden Fall seinem Ego nicht sehr gut getan.
Mhm.
Die Ehe zu Kathy wurde über die Jahre auch immer schlechter. Also es wurde einfach immer, die haben sich immer öfter gestritten. Er hat sie extrem kontrolliert. Sie musste immer sagen, wo sie war.
Ugh.
Sie musste ihn auch immer zum Beispiel fragen, ob sie das Auto nehmen darf oder so. Weil eigentlich hat ja alles ihm gehört, weil er das Geld hatte. Und sie hat dann auch immer gesagt, sie möchte unabhängiger sein, sie möchte ihre Unabhängigkeit haben, sie möchte auch ihr eigenes Leben führen. Und er fand das halt auch gar nicht gut. Klassischer Narzisst. In einem Interview hat er gesagt, sie fand das wahrscheinlich auch nicht so gut, dass ich sie gezwungen habe, eine Abtreibung machen zu lassen.
Oh.
Mhm. Denn er hat gesagt, laut eigener Aussage, sie wurde schwanger und das war ihre Schuld, weil die ist ja für sowas zuständig und für Verhütung und so, habe ich ja nichts mit zu tun.
Mhm.
Und deshalb war die selber schuld, dass sie schwanger geworden ist. Und ich hatte ihr aber schon immer gesagt, ich will keine Kinder, weil ich nicht dachte, dass ich ein guter Vater sein kann. Ja, und das war sie dann halt selber schuld, dass sie schwanger geworden ist. Und dann habe ich sie halt gezwungen, das Kind abtreiben zu lassen.
Okay.
Also so eine Ehe, so ein Mensch. Die waren 9 Jahre verheiratet. Und es war auch mittlerweile so, dass Kathy gesagt hatte, dass sie sich wahrscheinlich scheiden lassen möchte oder dass sie sich trennen möchte.
Mhm.
Das ging natürlich nicht gut mit Bob. Also viele nennen ihn Bob, weil er entscheidet ja alles. Er kontrolliert, er entscheidet und er wird nicht abgelehnt. Und Kathy ist auch zur kosmetischen Schule gegangen, weil sie Dermatologin werden wollte oder Kosmetikerin werden wollte. Also sie hat wirklich daran auch gearbeitet, selbstständig zu sein und irgendwann hoffentlich unabhängig zu sein von Robert. Doch dann am 31. Januar 1982 hat sich alles zugespitzt. Die beiden hatten ein Haus in South Salem in New York, also Upstate New York, muss man sich vorstellen, nördlich von New York City im Staat New York. Das ist direkt an der Grenze von Connecticut. Also da ist es so, wie muss man sich vorstellen, wie bei Gilmore Girls, wo die Eltern von der wohnen, weißt du? Und da ist es so ganz schön und es sind so ganz schöne viele Wälder und da sind einfach nur so. Und direkt am Wasser, also die hatten ein Haus direkt an einem See und da sind die halt immer hingefahren, so am Wochenende oder so, ne?
Mhm.
Und er wollte halt unbedingt, dass sie mit ihm dorthin kommt. Und dann sind sie halt da hochgefahren und dann ist angeblich an dem Tag Folgendes passiert. Also sie sind da zu dem Haus gefahren, sie waren beide noch zusammen im Supermarkt und haben Zeitungen gekauft. dann ist sie spontan zu ihrer Freundin zu einem Dinner aufgetaucht, wo sie eigentlich nicht eingeladen war. Das war eigentlich ein Familiendinner. Und hat aber gesagt, ich muss hier raus, ich muss dich sehen, ich muss meine Zeit mit Freunden verbringen. Das war auch eine ganz gute Freundin von ihr. Und die hat auch nachher gesagt, das war ganz komisch, weil Kathy ist ja angekommen und die hatte eine rote Jogginghose an, obwohl die sich eigentlich immer super adrett gekleidet hat und sehr teure Klamotten hatte. Und dann irgendwann, als sie dort war, sie hat auch etwas getrunken dort, hat Robert sie dort angerufen und sie hatten ein Gespräch, nachdem Kathy auch sehr, es hat sie sehr mitgenommen. Und dann hat sie zu ihrer Freundin gesagt, ich sag dir, wenn mir irgendwas passiert, du musst da reingucken und du musst da dranbleiben. Ich habe ein bisschen Angst vor Robert.
Oh Gott.
Dann war sie gegen 7.30 Uhr wieder zu Hause bei ihm. Sie haben dann zusammen ein Sandwich gegessen und sie haben sich gestritten. Er fand das nicht gut, dass sie sich einfach das Auto genommen hat, um zu ihrer Freundin zu fahren und ihn nicht gefragt hat. Und dass sie ihn fragen muss, ob sie die Schlüssel haben kann. Und sie haben sich dann richtig krass gestritten und dann hat sie gesagt, ich möchte wieder in die Stadt, also nach New York City zu deren Wohnung. Ich möchte hier heute nicht mit dir bleiben und ich nehme das Auto. Und dann hat der gesagt, nein, du nimmst das Auto nicht, ich gebe dir nämlich die Schlüssel dafür nicht. Und dann haben sie sich immer mehr gestritten und dann wurde er auch handgreiflich. Denn laut seiner eigenen Aussage wurde er öfter mal handgreiflich, wenn die sich gestritten haben. Und dann hat es immer mehr eskaliert. Und dann hat er gesagt, okay, dann bringe ich dich halt zur Zugstation, dann kannst du nach Hause fahren.
Mhm, ist klar.
So hat das geendet, die Eskalation und der Streit.
Ja, glaube ich.
Dann hat er sie angeblich zur Zugstation gebracht, zur Bahnstation. Mhm. Dort ist sie dann in die Bahn gestiegen. Er ist wieder nach Hause gefahren, ist zu seinem Nachbarn gegangen, hat dort einen Drink genommen mit seinem Nachbarn, ist dann später spazieren gegangen, hat seine Frau Kathy von einer Telefonzelle aus, also denkt dran, es sind die Anfang der 80er, hat sie von einer Telefonzelle aus angerufen. Und sie war dann auch schon wieder in New York. Also er hat damit bestätigt, dass sie in der Stadt war, dass es ihr gut ging und sie Fernsehen geguckt hat. Und am nächsten Tag hat er sie auch wieder angerufen und es ging ihr auch gut. Aber beziehungsweise es ging ihr nicht gut. Und sie hat dann selber bei der Kosmetikschule angerufen, angeblich, und hat dort gesagt, ich kann heute nicht kommen, weil mir geht's nicht so gut. Also eine Frau hat dort auf jeden Fall angerufen und Bescheid gesagt.
Okay.
Und am nächsten Tag kam dann auch, nachdem es rauskam, dann hat er gesagt, dann hat er sie immer wieder angerufen und sie ist nicht mehr drangegangen. Und dann hat er gemerkt, die ist irgendwie nicht zu Hause und die ist irgendwie nicht in der Kosmetikschule. Und dann hat er gemerkt, die ist irgendwie verschwunden.
Mhm.
Und dann ist er wieder nach New York gefahren. Aber interessanterweise ohne sein Auto. Er hat sein Auto in Upstate New York gelassen und hat sich dann erst...
Wie ist er denn da hingefahren?
Mit der Bahn.
Mit dem Zug, okay.
Aha. Und dann kamen auch Berichte raus in der Presse, dass Kathy Durst verschwunden ist, dass man nicht weiß, wo sie ist, dass sie eine vermisste Person ist, dass der... Dort, du weißt ja, in New York, in diesen eleganten Gebäuden, da hat man ja unten immer so einen Doorman, ne?
Ja.
Und dass der Doorman sie dort gesehen hat um 11.30 Uhr abends, als sie am Abend dort angekommen ist. Und dass er gesehen hat, dass sie ins Gebäude gegangen ist und hochgegangen ist. Das war das, was die Presse rausgegeben hat an Berichten.
Okay.
Und dann ist Robert zur Polizei gegangen und hat gesagt, hört mal, meine Frau, ich kann die nicht mehr finden, die ist verschwunden. Und dann hat er der Polizei aber halt erklärt, was passiert ist und dass sie eigentlich noch sicher in der Stadt angekommen ist. Und die Polizei hat das dann als vermisste Person eingestuft, weil die Polizei hat gesagt, ja okay, wie lief es denn in der Ehe? Und dann hat Robert gesagt, ja, wir haben uns schon gestritten manchmal, lief nicht mehr so gut. Und dann haben die gesagt, ja, die ist wahrscheinlich einfach nur, die hatte keinen Bock mehr. Na, das machen Frauen ja so. Die ist einfach abgehauen zu einer Freundin oder so, die wird schon irgendwann wieder auftauchen. Haben auch diese ganzen Informationen, die sie bekommen haben von Robert, haben die nicht geprüft. Also die haben nicht mit dem Nachbarn geredet, ob das stimmt, oder mit dem Doorman geredet, ob das stimmt. Die haben das als vermisste Person angegeben, nicht als Mord oder als mögliche Tat, kriminelle Tat. Die haben das Haus nicht durchsucht, die haben den See nicht durchsucht, also die haben gar nichts gemacht, um Kathleen zu finden, sondern einfach nur, okay, das ist so, wenn Robert Durst das sagt, und die ist wahrscheinlich einfach nur irgendwo hingefahren. Und weißt, was ich auch krass finde? Er ist quasi zuerst, als er in New York wieder ankam, ist er zu seinem Vater gegangen, zu Seymour, in die Firma, und hat denen gesagt, angeblich, Kathy ist verschwunden. Und dann haben die gesagt, geh erstmal nicht zur Polizei, weil das macht dann schlechtes Licht auf unsere Familie. Und dann ein paar Tage später ist er zu diesem ganz speziellen Detective gegangen in New York, und der Detective hat dann da nicht reingeguckt in den Fall.
Die Reichen, ne? Die können alles kaufen.
Ja, und seitdem war Kathy verschwunden. Die Freundinnen von Kathy haben aber gedacht, also irgendwas stimmt hier nicht und wir trauen dem Robert nicht, und die hat ja das auch noch zu ihrer Freundin gesagt an dem Abend, bevor sie dem sie verschwunden ist. Und die haben dann voll Sherlock Holmes gespielt. Die ganzen Freundinnen, die haben sich zusammengetan und haben versucht, alles rauszufinden, was sie können. Die sind dann auch nachts zu seinem Haus gefahren und haben dort den Müll geklaut draußen. Haben den Müll mit nach Hause genommen, haben das alles auf dem Boden und sind da so durchgegangen und haben da alle möglichen Sachen drin gefunden. Zum Beispiel, dass er Klamotten und Schulmaterial von ihr weggeschmissen hat.
Oh.
Wieso würde er das machen, wenn er denken könnte, sie kommt noch mal wieder nach Hause? Und sie haben eine Liste gefunden, wo einfach nur so Worte drauf standen. So Brücke, Sack, also so ganz suspekte Worte, die auf jeden Fall so danach aussehen, jemand hat einen Plan gemacht, einen Körper loszuwerden. Aber auch das hat die Polizei nicht überzeugt. Dann hat der Polizist, der dafür verantwortlich war, ne, der hat, Schaufel war auch ein Wort auf dieser Liste. Schaufel.
Jeder denkt doch sofort an.
Ja. Und dann haben die diesen Polizist auch später nochmal interviewt, und dann hat er gesagt, ja, aber, also ich habe die Liste gesehen, aber was will man auch mit einer Schaufel Anfang Februar in Upstate New York? Da ist es ja kalt draußen und da ist ja auch Frost auf dem Boden, da kommen ja eh nicht weit mit. So, er hat das so voll weg erklärt.
Aha. Das ist auch gar nicht die Aufgabe der Polizei. Die sollen nur Beweise sammeln. Die bewerten, das machen nachher die im Gericht bei der Verhandlung. Also
ja, und ich sage dir, also dieser Polizist, ne, ich sage dir, der hat einfach nur weg erklärt, dass der den Fall so verkackt hat. Weil es hat alles nach einer kriminellen Tat gestunken, zum Himmel gestunken, und der hat nichts gemacht. Nichts, es wurde nie geprüft, hat Robert Durst irgendwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun. Das musst du dir mal vorstellen. Auf jeden Fall vergehen fast 20 Jahre, wo Robert Durst einfach sein Leben lebt. Er hat auch später im Jahre 1988 seine zweite Frau kennengelernt. Die heißt Deborah Lee Cheriton. Die ist auch voll der Charakter und die war auch voll auf seiner Seite und hat gesagt, eine Familie, die wollen dies und das. Und die hat den immer voll unterstützt in seiner Paranoia und in seinem komischen Verhältnis, dass jemand ihm was möchte und so, ne? Und die beiden waren dann auch nachher verheiratet und so. Und dann, im Jahre 2000, wurde Jeanine Pirro Staatsanwältin in New York. Und Jeanine Pirro ist so eine richtige, knallharte Staatsanwältin und auch Karrierefrau. Und sie wollte auch immer höhere Ämter einnehmen in New York. Und sie war gerade, ich weiß nicht genau, was für ein Amt gerade anstand, wofür sie sich dann ins politische Rennen schmeißen wollte. Aber sie hat dann gesagt, dieser Fall Robert Durst aus den 80ern, den machen wir wieder auf.
Krass.
Weil wenn eine neue Staatsanwältin reinkommt, die gucken natürlich, was ist hier, was liegt hier rum, was haben die vor mir gemacht. Und die hat gesagt, das stinkt zum Himmel. Wo ist Kathy Durst? Die ist bis heute nicht aufgetaucht. also die muss ja tot sein. Was ist da passiert? Und ich gucke da rein in den Fall. Und sie hat dann veranlasst, die hat dann eine richtig krasse Untersuchung veranlasst. Die hat dann auch zum Beispiel alle Polizisten, die in Upstate New York und so zuständig waren, die haben alle ihre Sachen wieder aufgemacht, alle ihre Files wieder rausgeholt. Alle Zeugen wurden neu interviewt. Es wurde von einer ganz anderen Seite wurde das wieder aufgeholt, super, dieser Fall. Die haben Taucher in den See geschickt, ja, die haben das Haus ausgesucht. Und dadurch, dass sie die ganzen Freunde auch von Kathy wieder interviewt haben, die haben ihr dann gesagt, du musst unbedingt mit Susan Berman reden. Susan Berman, die beste Freundin von Robert Durst und die Pressesprecherin fast schon von Robert Durst. Und dann haben die gesagt, Susan Berman, wer ist das denn? Ich sag dir, wer Susan Berman ist. Susan Berman ist in Las Vegas aufgewachsen, denn ihr Vater war dort mit der Mafia. Mhm. War so, dort Teil der Mafia.
Das ist einfach auch so ein krasses Leben, was die hatte.
Die ganze Geschichte, ja. Ist einfach mal, ihr Vater war auch im Gefängnis, weil er jemanden umgebracht hat. Und sie ist da in dieser Mafia-Welt aufgewachsen. Und sie ist dann halt irgendwann nach Los Angeles gezogen und wollte Screenwriterin sein. Sie wollte Filme schreiben. Sie hat auch ein paar Bücher rausgebracht. Die hatten alle irgendwie was mit dieser Mafia-Welt zu tun. Und sie hat ein Drehbuch nach dem anderen geschrieben. Die wurden alle nie, also sie hat nie ein Drehbuch verkauft, um einen Feature-Film zu machen. Aber sie hat immer an irgendwas gearbeitet. Und sie hat in einem Haus gewohnt, da sind wir ja auch selber dran vorbeigefahren.
Wir waren ja
da, hier warst,
auf unserer Crime-Tour.
Genau. Und Susan und Robert hatten sich als junge Personen kennengelernt und haben sich voll gut verstanden. Und Susan hat immer gesagt zu ihren Freunden, he needs me, er braucht mich. Wir haben eine ganz spezielle Freundschaft und er braucht mich. Eine Psychologin hat gesagt, es liegt wahrscheinlich daran, was sie für ein komisches Verhältnis zu ihrem Vater hatte, der ja ein Krimineller war, aber den sie vergöttert hat und den sie immer beeindrucken wollte. Und Robert Durst hatte irgendwie so die gleiche Aura. Und die beiden waren super gut befreundet und es kam dann in dieser neuen Untersuchung heraus, dass Susan Berman ihm höchstwahrscheinlich extrem geholfen hat damals im Jahre 1982, direkt nachdem Kathy verschwunden war. Denn diese ganzen Zeitungsartikel, die rauskamen, dass der Doorman sie angeblich gesehen hat, dass die Quelle, das war Susan Berman. Sie hat das veranlasst, dass diese ganzen Zeitungsartikel rauskommen. Sie ist dann quasi, hat die Rolle übernommen von Robert Durst's persönlicher PR-Frau und hat immer gesagt, eine Quelle der Familie, eine Quelle nah an der Familie, das war alles sie. Das stimmte aber gar nicht, das war komplett fabriziert. Also dieser Doorman, der hat Kathy nie gesehen. Es gibt gar keine Beweise, dass Kathy jemals in der Stadt angekommen ist und jemals Upstate New York verlassen hat. Das weiß man aber erst jetzt 20 Jahre später. Die Frau, die in der Beauty School angerufen hat und gesagt, ich kann heute nicht kommen, war höchstwahrscheinlich Susan Berman. Wo ist Kathys Körper begraben? Dort in Upstate New York gibt es kilometerweite Strecken von nur Wald, wo auch früher die Mafia viele Körper hat begraben lassen. Susan Berman hat extreme Verbindungen zur Mafia und kann dabei helfen, einen Körper verschwinden zu lassen. Und dann hat Janine Pirro gesagt, die Staatsanwältin, die jetzt so richtig hinter Robert her war, okay, dann müssen wir Susan Berman interviewen. Das ist unser Schlüssel. Sie weiß wahrscheinlich alles darüber, was damals passiert ist. Dann hat Susan Berman Robert Durst angerufen. Die haben auch immer wieder... Sie hat in Los Angeles gewohnt und er in New York und hat gesagt, hör mal, nur dass du Bescheid weißt, die LAPD, die will mich interviewen und da ist ein Interview, also ein Gespräch mit Janine Pirro angesetzt. Die wollen mich über dich ausfragen. Kurze Zeit später, sehr kurze Zeit, nachdem Susan Berman Robert Durst angerufen hat, ist sie in ihrem Haus in Los Angeles am 24.12. im Jahre 2000 erschossen worden.
Ich weiß. Zufall.
Großer was für ein Zufall. Es war so, dass sie zu Hause war an dem Tag. Es gab keine Zeichen von einem Einbruch. Also es muss jemand gewesen sein, dem sie die Türe geöffnet hat. Denn sie wurde gefunden in ihrem Schlafzimmer auf dem Boden mit einem Schuss durch den Hinterkopf. Also jemand hat sie beim Gehen von hinten erschossen und dort lag sie dann auf dem Boden und es ist aber niemand eingebrochen. Es hat auch nichts gefehlt. Es wurde nichts durchsucht, es wurde nichts geklaut und die Türe wurde nicht aufgebrochen. Das Haus von ihr ist im Bereich Beverly Hills hier in Los Angeles. Und dann bekam die Beverly Hills Polizei einen Brief zugestellt, adressiert an die Polizei in Beverly Hills. Und da drauf stand 1527 Benedict Canyon Kadaver, stand da drauf. Und draußen, und also auf dem Umschlag stand natürlich die Adresse von der Polizei. Aber diese Notiz, die sollte der Polizei wissen lassen, da liegt, da ist ein Kadaver, eine tote...
Eine Leiche.
Eine Leiche. Ja. Und dann sind die halt dahin gefahren und so haben die dann rausgefunden, okay, da liegt ist eine tote Frau und die ist schon seit 24 Stunden tot.
Und das war bevor die Staatsanwaltschaft mit der gesprochen hat, ja?
Genau, ja. Das war ungefähr eine Woche, bevor sie ausgefragt werden sollte zum Fall Robert Durst und Kathleen Durst. Okay. Zuerst hat die Polizei gedacht, dass es die Mafia gewesen sein muss, die Susan Berman umgebracht hat. Weil wie würden die auch auf Robert Durst kommen in Los Angeles, ne? Die haben dann gedacht, okay, das war die Mafia, das hat irgendwas mit der Mafia zu tun gehabt, weil die hat auch an neuen Projekten gearbeitet. Die wollten nicht, dass die Geheimnisse rauskommen, bla bla bla. Dann aber wegen dieser Notiz, die sie bekommen haben, dass jemand sie darauf aufmerksam gemacht hat, da ist jemand tot im Haus. Dann haben sie gedacht, das muss jemand sein, der ihr nahe stand und dem sie viel bedeutet hat. Und das spricht gar nicht für die Mafia. Und dann haben sie die Mafia halt eigentlich ausgeschlossen. Und dann hat in New York jemand davon Wind bekommen, dass Susan Berman gestorben ist. Und dann haben die sich halt alle in Kontakt gesetzt. Und dann haben sie gesagt, wo war denn Robert Durst zu Weihnachten? Seine Frau, seine neue Frau, die waren ja auch noch Newlyweds, wusste nicht, wo er war zu Weihnachten. Er war nicht in New York. Er war nicht in New York am 24.12. bei seiner Frau. Sie haben dann rausgefunden, dass er einen Tag später, nachdem Susan ermordet wurde, einen Flug von San Francisco nach New York genommen hatte. Also dann wussten sie schon mal, okay, er war in Kalifornien. Sie haben dann auch alle möglichen Sachen gefunden, dass er sich ein Auto geliehen hat.
Unglaublich.
Und dass sein Handy, also normalerweise hat er seine Mailbox von seinem Handy mehrmals am Tag gecheckt, aber für drei Tage lang, in denen er in Kalifornien war, war sein Handy tot. Also hat er nicht einmal seine Mailbox gecheckt und hat das ausgelassen, weil
damit man's nicht,
kann man dann nicht sehen, wo das Handy war.
Verfolgen kann.
Robert. Das Problem ist aber, dass ihn keiner in L.A., also die konnten ihn nicht nach L.A. verfolgen und sie hatten keinerlei Beweise, die ihn irgendwie in Benedict Canyon platziert haben. Und dann blieb der Fall halt einfach kalt, ne? Also die haben schon Robert Durst auf dem Schirm gehabt, aber die konnten ihn einfach nicht in irgendeiner Weise zu der Tat direkt verbinden.
Er wurde aber, glaube ich, auch befragt, oder? Dann hat er halt einfach gesagt, nee, er weiß nichts.
Der hat immer gesagt, nee, ich weiß nichts. Oder hat seine Anwälte, der hat auch nicht geholfen bei dem Fall. Und der hat auch, glaube ich, also wenn du dir den anguckst in diesen Dokumentationen und so, der hat das auch gemocht, die Aufmerksamkeit, die er dafür bekommen hat.
Auf jeden Fall.
Der hat das gemocht, dass der dann einfach lügen kann und dann damit davonkommt.
Allein, dass der für die Dokumentation sich zur Verfügung stellt, das ist ja schon...
Das war das Allerkrasseste.
Wie einfach er es ihnen einfach gemacht hat.
Ja, also pass auf, jetzt geht's weiter. Im Jahre 2001 gehen wir runter in den Staat Texas.
Okay, neuer Staat, neuer Fall.
Du musst jetzt wissen, die Janine Shapiro, die ist ja an dem Kathleen Durst-Fall dran. Mhm. Jetzt ist Susan Berman gestorben.
Ja.
Das heißt, die sind auf jeden Fall an Robert Durst dran jetzt. Ne?
Okay.
Aber die haben halt noch keine Beweise.
Keine Beweise. Mhm.
Das ist der Stand für Robert Durst. Ein Jahr später, in Galveston, Texas, werden im Wasser mehrere Mülltüten gefunden.
Das ist so krass.
Es ist einfach, wenn du das als Drehbuch vorschlagen würdest, würden die sagen, nee, das ist so unrealistisch.
Sehr, sehr unrealistisch. Tut mir leid.
Das ist zu krass. Das würde doch im echten Leben nie passieren.
Doch, würde.
Ja. Wir werden in Texas im Wasser, also im Fluss oder Meer oder was auch immer, zerstückelte Körperteile in schwarzen Mülltüten gefunden. Also der Körper, der Torso, Oberkörper, Torso, die Arme, die Beine, nur der Kopf wurde nicht gefunden.
Mhm.
Dann findet die Polizei aber natürlich raus, wer das war. Und zwar ein Mann namens Morris Black. Dann finden sie raus, wo hat Morris Black gewohnt, gehen dorthin. Und das ist so ziemlich, also das ist jetzt überhaupt gar nicht glamourös. Das ist so total normal, eher noch so unter der Einkommens. Unter der Mittelgrenze. Da sind zwei Wohnungen in diesem Gebäude oder mehrere Wohnungen auf jeden Fall. Morris Black hat in einer der Wohnungen gewohnt. Dann durchsuchen sie die Wohnung. Dann finden sie Spuren von Blut, die bis in eine andere Wohnung reingeht, die direkt gegenüber ist.
Und wer wohnt in dieser Wohnung?
Also weggewischtes Blut. In dieser Wohnung, Sabrina, wohnt eine Frau. Eine alte Frau. Eine alte Frau, die heißt Dorothy Siner.
Mhm.
Ja. Und dann fragen sie so die Nachbarn aus und den Vermieter über die Dorothy Siner. Und dann sagen die, ja, ich sehe die eigentlich nicht oft. Also ich habe öfter mal einen Cousin von ihr gesehen. Und die Dorothy, die ist halt so ganz schüchtern und so. Und dann hat der Polizist, dann haben die den ja auch so gefragt, ist das dann eine attraktive Frau? Und dann hat sie gesagt, ja, mein Typ wäre es jetzt nicht. Also ist jetzt nicht so eine typisch attraktive Frau. dann durchsuchen sie die Wohnung von Dorothy.
Mhm.
Und dann finden sie ein Rezept für eine neue Brille. Und dann, oder einen Termin oder sowas, um eine neue Brille abzuholen. Dann gehen sie zu diesem Brillenladen und dann sagen die, ja, die sollte eigentlich heute abgeholt werden von Robert Durst. Und dann kommt raus, dass Dorothy Siner eigentlich gar nicht Dorothy Siner ist und auch eigentlich gar nicht eine Frau, sondern Robert Durst.
Hat sich verkleidet.
Hat sich abgesetzt nach Texas und hat sich als Frau verkleidet.
Es ist einfach nur absurd.
Der wollte einfach nicht mehr Robert Durst sein. Der hat sich die Augenbrauen rasiert. Der hat sich alles rasiert. Der hat sich eine Perücke gekauft. Und der hat einfach so getan, als wäre er eine Frau.
Ja, damit er untertauchen kann.
Damit er untertauchen. Und wirklich, also der hatte ja immer viel Geld. Wirklich, also überhaupt nicht schön, die Wohnung, ne? Also, das ist so richtig runtergekommen.
Ja,
alles.
Aber da fällt er dann wahrscheinlich nicht auf, ne? Also, da kann er halt hausen, wie er möchte. Und wenn er jetzt in einem reichen Viertel gewohnt hätte, dann hätten die Leute da wahrscheinlich eher die Aufmerksamkeit drauf bekommen.
Ja. Ja, und der Morris Black, der wurde halt erschossen. Und dann zerstückelt in der Wohnung von Robert Durst. Und dann wurde er in den See geschmissen, die Körperteile, bis auf den Kopf. Und dann finden sie raus, okay, der Nachbar und die Dorothy, die kannten sich auch und die haben auch manchmal so zusammen Fernsehen geguckt oder so, aber die waren jetzt nicht Besties oder so. Und dann haben die halt rausgefunden, dass es Robert Durst ist und dann wurde dann natürlich direkt wieder ging das natürlich auch in der Presse, war das wieder bekannt, dass Robert Durst ist in Texas und hier ist schon wieder was mit dem, geht hier wieder was ab. Und dann sollte Robert Durst zu einem Hearing kommen, also zu einem Gerichtstermin, wo er ausgefragt werden sollte. Und was macht Robert? Er flieht.
Der will doch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Mein Gott. Der arme Mann.
Das sagt er auch so in seinen Interviews. Und dann sagt er immer, ja, ich habe mir überlegt, wie lassen die mich einfach in Ruhe? Und die fragen die mich nicht aus und sehen mich nicht als Suspekt. Also der sagt eigentlich, wenn der Interviews gibt, der sagt eigentlich alles bis auf, ich habe es getan. Ja. Aber der sagt so, wenn ich es getan, also ich glaube, der sagt doch so, wenn man ihn fragt, hast du was mit dem Tod deiner Ex-Frau zu tun? Sagt er so, ja, man weiß ja nicht, ob die tot ist. Also wahrscheinlich ist sie tot. Aber würde ich jetzt halt nicht wissen. Aber ich denke mal schon, dass sie tot ist. Aber wenn sie tot ist, dann habe ich nichts damit zu tun. Aber man weiß ja auch nicht. Also der ist
alles hypothetisch, damit man ihm ja nichts nachweisen kann, was er sagt.
Ja.
Richtig gut, ne?
Also pass auf, die Geschichte, die wird ja immer besser. Das ist hier einfach nur das Beste. So, pass auf. Der flieht, ne? Mhm. Die jagen den, die kriegen den aber nicht. Doch dann macht er einen fatalen Fehler. Er geht in einen Laden und versucht, ein Sandwich zu klauen.
Der hat halt Hunger.
Dann, ja, der hatte aber $38,000 Cash im Auto. $38,000 Cash hatte der im Auto.
Er hatte halt Angst, er kann zu werden. Die Chance, dass er was klauen kann und nicht erkannt wird, war wahrscheinlich größer für ihn.
Ja. Ja, auf jeden Fall geht er da, versucht ein Sandwich zu klauen, dann wird er da aufgehalten in dem Laden und dann die lokale Polizei hält ihn dann auf und dann kommt raus, okay, das ist Robert Durst und dann haben sie ihn, ne?
Ja,
dann haben sie
endlich.
Ihn. Dann finden sie auch in seinem Auto $38,000 Cash, den Ausweis von Morris Black.
Oh mein Gott. Den kann man ja nochmal gebrauchen vielleicht, ne?
Zwei geladene Waffen und übrigens, zu dem Zeitpunkt ist er jetzt gerade 58 Jahre alt, ja. Jetzt wird's ja aber noch besser, ne?
Ja.
Denn jetzt kommt natürlich der Gerichtsfall. Mhm. Er wird natürlich angeklagt, Mord ersten Grades, Morris Black umgebracht zu haben, weil es gibt ja keinen Zweifel mehr daran, dass er es getan hat, ne? Und die Anwälte, die angestellt wurden, ihn zu verteidigen, haben gesagt, no fucking way. Also, wir haben einen zerstückelten Körper. Was sollen wir denn, wie sollen wir die Story denn spinnen? Ja, pass auf. Und zwar wird die Story vor den, das ist dann so ein Fall, der war im Gericht vor so Jurymitgliedern, ne? So, wie heißt das? So Leute aus dem ganz normalen Leben, die dann die Jury sind, ne?
Von einer Jury, ja.
Genau. So, jetzt die Anklage, die zeigen natürlich auch Bilder von dem zerstückelten Körper und so, ne? Mhm. Da wird, also, es ist ja wirklich klar, dass hier jemand ermordet wurde. Ja. Die Verteidigung, die sagt dann aber, das war Selbstverteidigung. Also ja, er hat ihn umgebracht, aber es war Selbstverteidigung.
Notwehr, genau.
Denn Morris Black hat rausgefunden, dass Robert Durst reich ist. Dann hat er auf ihn gewartet mit einer Pistole. Mhm. Also Morris Black hatte die Pistole.
Ja.
Und hat Robert Durst gedroht, du gibst mir jetzt Geld oder ich sag den Leuten in New York, dass du hier unten in Texas bist. Und dann haben die sich so gerangelt und so gekämpft. Und dann sind die beide zusammen hingefallen. Und also Robert hatte ihm die Pistole abgenommen. Dann sind die beide hingefallen. Und dann ist aus Versehen, ist er auf seinen Ellbogen gefallen. Und dann ist aus Versehen die Waffe losgegangen.
Mhm.
Und dann hat er aus Versehen Morris Black erschossen.
Ja.
Und dann wusste er halt nicht, was er machen soll, weil er hatte Angst, dass das suspekt aussieht, dass jemand denken könnte, er hätte ihn absichtlich getötet. Und dann musste er halt den Körper zerstückeln und ihn vernichten, weil sonst könnte man ja denken, dass er ihn umgebracht hätte, absichtlich.
Mhm.
Und das wäre ja sowieso alles nicht passiert ohne die gemeine Janine Pirro.
Stimmt.
Es ist eigentlich Janine Pirros Schuld.
Stimmt, weil die ihn gejagt hat. Ohne Grund.
Genau, die Verteidigung, du musst dir das mal vorstellen, die haben im Gericht nur über Janine Pirro geredet. Die haben gesagt, das ist eine karrieregeile Frau, die ist hinter Robert Durst her, ohne Grund zu denken, dass er seine Ex-Frau umgebracht hat. Die will einfach einen Mann
fertig machen.
Die möchte, ja, und die möchte halt ihre Karriere, die möchte ja diese neue Position da haben.
Ja.
Und Robert Durst ist ihr Opfer.
Ja, genau.
Und die Jurymitglieder haben das geglaubt.
Krass.
Die gemeine, karrieregeile Frau.
Und der arme, alte, weiße Mann.
Der arme, der musste aus New York fliehen. Der hatte ja keine Chance. Die haben den auch selber in den Zeugenstand gesetzt. Ne, das macht man ja normalerweise nicht. Und man muss auch dazu sagen, in Texas gilt ja die Regel, dass man sein eigenes Zuhause verteidigen darf, ne? Also wenn jemand bei dir zu Hause ist, gibt es eigentlich fast nichts, das du nicht machen darfst, genau, um dein Zuhause zu verteidigen.
Stimmt.
Und so haben die das halt präsentiert, ne? Dass Morris Black versucht hat, ihn in seinem eigenen Zuhause Geld wegzunehmen. Und da musste Robert Durst sich halt verteidigen und dann den Körper zerstückeln.
Dann war es Notwehr und Notwehr ist dann keine Straftat und Leichenschändung wahrscheinlich auch nicht. Oder hat er dafür eine Strafe bekommen?
Nee. Und dann, weil das Ding ist auch laut Gesetz, wenn jemand sagt, wenn jetzt die Verteidigung sagt, das war Notwehr, dann ist es die Aufgabe der Anklage, ohne Zweifel zu beweisen, dass es keine Notwehr war. Also der ganze Fall ändert sich von, wir versuchen zu beweisen, dass es Mord war, zu, wir versuchen zu beweisen, dass es keine Notwehr war.
Mhm.
Und das kann man halt eigentlich nicht beweisen. Und die hatten nämlich dann nachher auch den Hauptpolizisten im Zeugenstand und haben gefragt, kann man hundertprozentig sagen, dass es keine Notwehr war? Und dann musste der halt Nein sagen. Kann man nicht hundertprozentig beweisen.
Ja, kann man ja nicht.
Und damit haben die gesagt, ist der, klar, der hat den Körper zerstückelt, aber das ist nicht euer Job, das zu bestimmen, ob das was dazu beigetragen hat. Euer Job ist zu bestimmen, wurde Morris Black absichtlich getötet oder aus Notwehr getötet?
Wenn man den so in der Crime Scene vorgefunden hätte, dann hätte man es vermutlich noch besser rekonstruieren können. Aber dadurch, dass es ja einfach nur Leichenteile waren mit einem irgendwo einem Einschussloch, konnte man es halt nicht beweisen.
Ja, und dann kam die Jury halt zurück und Robert Durst wurde freigesprochen. Robert Durst wurde freigesprochen.
Das ist so
absurd. Er hat einen Mann erschossen und zerstückelt und zwei andere Frauen sind tot von... Und er wurde freigesprochen.
Wir haben drei Verbrechen mit ihm in Verbindung und er ist dreimal davongekommen.
Ja.
Wie krass.
Und er ist noch nicht mal schlau. Also der macht ja Fehler. Und den dritten Mord hat er ja zugegeben. Der denkt halt, die Regeln, die gelten für ihn nicht.
Ja, genau.
Stimmt ja auch. Dann.
Oh mein Gott, Alina.
Es geht ja noch weiter.
Kommen wir zum Showdown.
Im Jahre 2010 kommt ein Film raus. Ein Hollywood-Film. Und hier ist unsere zweite Hollywood-Connection. Aber es kam ein Film raus der heißt All Good Things. Mit Ryan Gosling.
Mhm.
Ryan Gosling spielt Robert Durst. Also die Geschichte ist inspiriert von Robert Durst, ne? So, von dem Produzenten.
Ja.
Der Produzent, einer der Produzenten von dem Film war Andrew Jarecki. Dieser Film kommt raus, in dem Robert Durst von Ryan Gosling gespielt wurde. Und die Frau, da ging es um Kathy Durst und Robert Durst und die Frau wurde von Kirsten Dunst gespielt. So, pass auf. Du weißt es ja schon, aber das ist einfach nur so krass. Ich komme da nicht drauf klar.
Da kommt man auch nicht drauf klar.
Kriegt Andrew Jarecki auf einmal einen Anruf, der Produzent von dem Film. Von dem fiktionalen Film bekommt einen Anruf von Robert Durst, der sagt, hör mal, ich habe gerade den Film gesehen. Ich habe da eine Idee. Ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, aber ich habe eine Idee. Wie wäre es denn mit einem Interview von mir zu dem ganzen Thema, das in dem Film behandelt wurde? Und Andrew Jarecki so, ja doch, das würde Sinn machen. Ja doch, auf jeden Fall, doch. Ich denke mal, das können wir machen, ja.
Der
doch.
Weiß gar nicht, wie ihm geschieht.
Der denkt sich, Jackpot, ding, 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 ding. Und dann treffen sie sich. Und damit fingen die Produktionen an von der Dokumentation The Jinx.
Mhm.
Falls ihr das noch nicht geguckt habt, das ist in Deutschland auf Sky, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, ne? Das ist eine HBO-Dokumentation, die ist sowas von empfehlenswert. Also ich habe die jetzt diese Woche auch nochmal komplett geguckt.
So
im Namen des Research.
Wirklich, ihr glaubt es einfach nicht.
Also die Interviews mit dem, ne, der redet ja, also der sitzt da wirklich und sagt, ich hatte nichts mit dem Verschwinden meiner Frau zu tun. Ich hatte nichts mit dem Tod. Aber der sagt das alles so, wie wir das denken. Der so, ja natürlich, also man würde ja denken, dass ich sie getötet habe oder dass sie tot ist, aber man weiß es halt nicht. So, ne? Also, der ist so ein richtiger Psychopath. Ihr müsst euch das echt angucken. Anywho, so pass auf. Dieser Andrew Jarecki macht jetzt die Doku mit Robert Durst. Die treffen sich zu Interviews, der interviewt ihn, stellt ihm alle Fragen, die er fragen muss, bla bla bla. Im Zuge dieser Dokumentation fängt er auch an, sich mit allen Leuten zu treffen, die in irgendeiner Weise was damit zu tun hatten. Unter anderem der Stiefsohn von Susan Berman. Denn Susan Berman hatte damals, als sie jünger war, einen Mann kennengelernt und der hatte bereits zwei Kinder und einen Sohn und eine Tochter. Und die haben sich mit Susan Berman so gut verstanden. Die haben nachher bei ihr gelebt, als die sich haben scheiden lassen und so. Also der Stiefsohn von Susan Berman, der ihr richtig nahe stand, mit dem hat sich Andrew Jarecki auch immer wieder getroffen. Und der hat auch nicht gedacht, dass Robert Durst dafür verantwortlich ist für den Tod. Ich glaube, er wollte das auch nicht glauben. So, anyway, auf jeden Fall, diese Dokumentation ist 5 Folgen lang oder 6 Folgen lang. Die erzählen auch nochmal alles, das, was ich gerade erzählt habe quasi. Und dann, in einer der letzten Folgen, ruft der Stiefsohn von Susan Berman, Andrew Jarecki, an. So, pass auf, es war so, kurz zurück zum Jahre 2000, als Susan Berman ermordet wurde. Nachdem sie ermordet wurde, wurden alle ihre Sachen, die noch in dem Haus waren, an den Stiefsohn abgegeben. Der hatte die ganzen Sachen von ihr, die noch im Haus waren, quasi in so Kisten, ne?
Ja.
Hat er bis heute aber nicht mehr reingeguckt. Und jetzt im Jahre 2000, also zwischen dem Jahre 2010 und 2015, im Zuge der Produktion dieser Dokumentation, ist er nochmal durch diese ganzen Sachen gegangen, die er von Susan Berman bei sich hatte.
Mhm.
Und man muss dazu sagen, die Untersuchung der Polizei war immer noch komplett, die wussten immer noch nicht, wer wen hier umgebracht hat und so, ne? So, pass auf. Du weißt doch noch, diese Note. Die Beverly Hills Polizei bekommen hat, ne?
Ich weiß.
Das war so eine ganz spezielle Handschrift. Und die Adresse von der Polizei hatte einen Fehler drin. Ja. Denn derjenige, der das geschickt hat, hat gesagt Beverly Hills und hat Beverly mit einem E zu viel am Ende geschrieben. Also es ist eigentlich L-Y, aber er hat L-E-Y hinten geschrieben.
Mhm.
Dann hat der Stiefsohn von Susan einen Brief gefunden, in den Sachen von Susan, einen Brief von Robert Durst an Susan Berman. Und auf diesem Brief wurde die Adresse von Susan Berman, wo unten Beverly Hills stand, wurde Beverly Hills genau in dem gleichen Stil geschrieben, genau die gleiche Handschrift. Und Beverly wurde mit einem zu vielem E geschrieben hinten.
Gänsehaut.
Das ist der Moment in der Doku, wo man richtige Gänsehaut bekommt.
Ja.
Weil Robert Durst hat selber gesagt, Zitat von Robert Durst, nur der Killer könnte diese Kadavernotiz geschrieben haben. Nur der Killer könnte die Kadavernotiz geschickt haben. So. Jetzt hat Andrew Jarecki, der Produzent von der Doku, hat diesen Brief. Er geht damit und mit der Kadavernote zu einem Handschriftenspezialisten. Der lässt das alles prüfen. Der lässt prüfen, dass der Brief auch echt ist. Nicht, dass der, ne, dass den irgendjemand fabriziert hat.
Ja.
So, lässt das erstmal alles testen. Ist alles echt. Und die Handschrift ist haargenau die gleiche. Und dann macht er die so quasi nebeneinander auf dem Blatt Papier. Beverly Hills von der Kadavernote und Beverly Hills von dem Brief von Robert Durst an Susan Berman.
Mhm.
Und dann zuerst sagt Robert Durst immer, nee, ich kann nicht mehr zu dem zweiten Interview kommen, ich kann nicht mehr. Und dann kommt er endlich. Dann sagt er noch, eins mache ich noch. Und dann sagt Andrew Jarecki, ja, dann wir müssen die Kameras da drauf halten, wir werden ihn damit konfrontieren. Und dann werden wir das alles der Staatsanwaltschaft geben und dann haben wir die Reaktion auf Kamera in einer Dokumentation.
Oh Gott, das ist so brillant.
Und dann zeigen sie Robert Durst die beiden Unterschriften und er kann selber nicht unterscheiden. Er sagt dann, ja, sie zeigen ihm das, er ist komplett geschockt. Und dann versucht er das wieder wegzuerklären und sagt, ja, eins davon habe ich geschrieben und eins nicht. Ich habe die Kadavernote nicht geschrieben, aber den Brief habe ich geschrieben. Und dann zeigen sie ihm nur die beiden Handschriften, sagen die, okay, was davon hast du geschrieben und was davon hast du nicht geschrieben, sagt er, weiß ich nicht. Kann ich dich den Unterschied nennen? Und dann sagen die so, okay, dann ist das Interview damit beendet. Und dann sagt Robert Durst, okay, ich gehe mal eben auf Toilette.
Dann kommt das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
Ey, und ich wusste das, als ich die Dokumentation das erste Mal gesehen habe, ich wusste nicht, dass das kommt.
Ich wusste es auch nicht.
Die letzten 5 Minuten dieser Dokumentation sind der absolute Hammer. Dann sagt Robert Durst der geht auf Toilette und der hat sein Mikro noch an.
Genau, hat noch den Ton an.
Genau, der hat so ein Lover-Mic, das man so am Hemd hat, ne?
Mhm, ja.
Und hat den Ton noch an. Und dann steht in der Dokumentation einfach nur noch, sein Mikro war noch an.
Mhm.
Und dann redet der so mit sich selber. Das hat er auch während der Dokumentation öfter mal gemacht, ne? Dann redet der mit sich selber und sagt so, ja, natürlich habe ich die alle umgebracht.
Er sagt so auf Englisch, of course I killed them. Killed them all.
Killed them all, ja.
Oh Gott.
Und dann murmelt dann noch mehr rum, ne? Der sagt so, I don't know what was in the house. I don't know. Yes, see, sie haben mich. Jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich gefasst. Da ist es. Jetzt ist es soweit. Und so, der labert die ganze Zeit, während der alleine im Badezimmer ist mit sich selber. Und das war einfach nur der krasseste Moment, den ich jemals bei einem Fernseh-Event erlebt habe.
Ja, so ging es mir auch. So krass.
Am gleichen Tag, als die letzte Folge der Doku ausgestrahlt wurde, hat die Polizei ihn festgenommen.
Mhm.
Wegen der neuen Beweise, die in der Dokumentation rauskamen, nach all den Jahren, wurde er am gleichen Tag in New Orleans festgenommen. Er hatte dort sich mit einer falschen Identität in ein Hotel eingecheckt. Er hatte Cash. Er hatte mehrere falsche Reisepässe und man ist davon ausgegangen, dass er sich nach Kuba absetzen wollte. Aber die Polizei hat ihn bekommen, weil er hat 2 Telefonanrufe gemacht und so konnten sie ihn da irgendwie hinverfolgen.
Ja, Glück gehabt.
Glück gehabt. Der wäre sonst weg gewesen. Der wäre sonst weg gewesen.
Echt, ne?
So, pass auf, das war im Jahre 2015, ne? Kam die Doku raus, wurde der verhaftet.
Mhm.
Er wurde verhaftet und mit endlich Mord ersten Grades an Susan Berman angeklagt.
Mhm.
Dann ging's los. Er war zuerst, keine Ahnung, in Texas im Gefängnis, dann ist er irgendwann nach Kalifornien gekommen, weil der ganze Prozess sollte in Kalifornien stattfinden, weil Susan Berman ja in Kalifornien ermordet wurde. Es wurde immer wieder verschoben und du weißt ja, wie das ist. Das ist ja alles Papierkram und dies und das und die müssen die Fälle vorbereiten und sein Team hat immer wieder irgendwas eingereicht, um das nach hinten zu verzögern. Dann wurde er auch immer kranker über die Jahre und sein Team hat immer wieder gesagt, der ist jetzt krank, kann der bitte auf Kaution rauskommen, damit er richtig zum Arzt gehen kann und so. Das wurde aber Gott sei Dank immer abgelehnt und das zog sich echt über Jahre hinweg. Dann im März 2020 ist es losgegangen, ist dann aber direkt wieder unterbrochen worden wegen Corona. Dann haben die alle ein Jahr lang eine Pause gemacht. Und dann auch. Er hat versucht, so zu tun, als wäre er kranker, als er ist. Und dann hat sein Team, also er hat in Telefonanrufen zu irgendwelchen Freunden gesagt, ja, ich versuche dann so zu tun, als hätte ich Demenz und ich versuche dann so zu tun, als hätte ich Corona und so. Und die haben alle, jeden Telefonanruf, den du aus dem Gefängnis machst, der wird ja aufgenommen.
Ja, der ist so doof, hör mal.
Ja, und dann hat er das auch versucht und dann haben die gesagt, nee, ist nicht. Wir wissen, was hier los ist. Der ist zwar krank, ne, aber so pass auf. Im Mai dieses Jahres, Mai 2021, ging der Prozess dann richtig los. Und Robert Durst ist auch selber wieder im Zeugenstand aufgetreten, der Vollidiot.
Das lässt er sich nicht nehmen, den großen Auftritt.
Narzisst. Und er sieht aus, als wäre der 150 Jahre alt.
Ja,
ne?
Der sieht richtig alt aus.
Ja, der sitzt im Rollstuhl, der hat so ein ganz eingefallenes Gesicht. Ich meine, der ist ja auch alt, ne? Der ist 78, aber der sieht nicht aus wie 78, der sieht aus wirklich wie 92, sag ich jetzt mal. Auf jeden Fall ist er selber im Zeugenstand aufgetreten und er hat zum Beispiel gesagt, dass er nichts mit dem Mord an seiner Frau oder Susan Berman zu tun hatte, aber wenn er damit was zu tun hatte, würde er lügen.
What?
Hat er selber gesagt.
Wirklich, das ist so lustig.
Weil
was ich auch so schlimm wäre, aber.
Ja, aber was ich auch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Susan Berman als Janine Shapiro den Fall wieder eröffnet hat, wurde Kathy Durst als tot erklärt, obwohl man ihren Körper noch nicht gefunden hatte, und wurde das als Mord umgestuft anstatt vermisste Person. So, also man geht davon aus, dass Kathy Durst umgebracht wurde. Das ist zumindest schon mal jetzt der Stand. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, er hat damit nichts zu tun. Und wenn er damit was zu tun hatte, würde er darüber lügen. Und die Verteidigung, die hat ihn auch richtig, also richtig in die Mangel genommen. Und er hat auch zugenommen, dass er mehrmals im Zeugenstand unter Eid damals bei dem Maurice Black-Fall gelogen hat. Und er hat auch zugegeben, dass er mehrmals im Zeugenstand unter Eid in dem jetzigen Gerichtsfall gelogen hat. Und dann haben die im Gerichtssaal, weil ein großer Teil des Falles war ja die Beweise, die die in der Dokumentation The Jinx gefunden haben. Und die letzten 5 Minuten in The Jinx, wo diese Confession rauskam, das war ja nicht das gesamte Tape, was die hatten. Das war ja so runtergeschnitten, ne? Auf die wichtigsten Sätze. Und die Jurymitglieder im Gericht, denen wurde dann das gesamte Tape aus der Toilette vorgespielt. Überleg mal, du sitzt in der Jury.
Jackpot, das ist
doch,
wirklich.
Also das ist doch Jackpot. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Sein Bruder Douglas hat gegen ihn ausgesagt.
Oh, wow.
Und er hat auch ausgesagt, dass er Bodyguards angestellt hatte, weil er selber Angst hatte, dass Robert ihn umbringen möchte. Und dann am 14. September wurde die Jury angewiesen, ein Urteil zu fällen. Und am 17. September 2021, gestern wurde Robert Durst schuldig erklärt für Mord ersten Grades an Susan Berman.
Wahnsinn, Alina. Ach, das ist so krass. Wie lange?
Nach all den Jahren.
Ach so, das mit kommt später
78
noch.
Jahren. Aha. Ja, am 18. Oktober wird höchstwahrscheinlich das Urteil verhängt.
Ja, okay.
Aber die haben die Todesstrafe ausgeschlossen und es wird, also lebenslänglich, das weiß man eigentlich schon. Aber die Urteilsverhängung kommt am 18. Oktober. Mhm. Die Verteidigung hat natürlich schon gesagt, dass die auf jeden Fall dagegen Einspruch einlegen werden, bla bla bla. Und
aber der war ja jetzt schon die ganze Zeit eigentlich im Gefängnis, oder? Seit 2015? Ja.
Seit 2015, genau.
Ja, ich denke, er wird da nicht mehr rauskommen.
Nee, der wird im Gefängnis sterben. Mhm. Was halt, wer sich halt jetzt melden sich natürlich auch wieder die Freunde und die Familie von Kathy Durst, weil er wurde bis heute nicht angeklagt, nicht mal ihres Todesmordes angeklagt. Und die Tatsache, dass Susan Berman ihm dabei geholfen hat, den Mord zu vertuschen, war ein großer Teil des Falles. Und jetzt verlangen natürlich die Leute, dass er auch für die restlichen Morde angeklagt wird, für die er zuständig ist. Also Maurice Black ist ja, davor wurde ja freigesprochen, aber Kathy Durst. Und es gibt sogar noch andere Frauen, andere Morde, zu denen er mittlerweile connected wird.
Oh nein. Krass.
Ja, es gibt einige Morde von jungen Mädchen, die waren 17 oder 18 Jahre alt, die damals ermordet wurden. Und die einzige Connection, die man hat, ist, dass Robert Durst gerade im gleichen Ort war und dass die irgendwas miteinander zu tun hatten und dass das halt ungeklärte Morde sind. Und dass die Körper von denen in ähnlicher Weise gefunden wurden, die auch zerstückelt wurden, und auseinandergesägt wurden. Denn beim Körper von Maurice Black hat man gesagt, das war nicht das erste Mal, dass jemand so einen Körper auseinandergenommen hatte. Mm. Der wusste viel zu gut, wie man sowas macht.
Krass.
Denn einer dieser Fälle, bei denen man denkt, das könnte auch Robert Durst gewesen sein, das war eine junge Frau, ein Mädchen im Jahre von 17, die war 17, die war in seinem Laden in Vermont, in diesem Supermarkt, den er hatte. Dort wurde sie das letzte Mal gesehen und solche Sachen.
Scheiße, vielleicht war der echt so ein Frauenmörder, ne?
Ja, man weiß es nicht, ne? Weil dann mittlerweile hat man halt auch rausgefunden, dass er in allen möglichen Staaten unterwegs war mit allen möglichen Fake-IDs. Also man weiß auch gar nicht, was der die Jahre über dann so getrieben hat und so, ne?
Also ich würde mir wünschen, der würde das einfach jetzt alles zugeben, weil er wird ja so oder so im Gefängnis sterben und einfach um die Klarheit zu haben. Wo ist
um die Klarheit
Kathleen
zu haben.
Ich würde so gern wissen, wo die einfach ist, ne?
Die arme Familie, und der sitzt da in dem Interview in The Jinx und sagte, ohne mich hätte Kathy ein durchschnittliches Leben geführt.
Nee, ohne dich hätte die ein besseres Leben geführt.
Wäre sie noch am Leben, hätte sie ein Leben geführt. Arschloch.
Dieser Idiot, der ist wirklich ein ganz schlimmer Mensch.
Ein ganz, ganz, ganz schlimmer Mensch. Aber ich glaube, auch wenn du sagst zum Beispiel, der soll jetzt einfach sagen, ne?
Mhm.
So, wir wissen, der wird im Gefängnis sterben.
Mhm.
Aber so wie der tickt, da gibt's, für den gibt's wahrscheinlich einen Ausweg. Weißt du, der denkt so, meine Anwälte, die machen jetzt eine, die reichen jetzt Widerspruch ein und ich komme auf jeden Fall wieder frei. Ich glaube so, ich glaube, der glaubt da noch dran. Mhm. Und wenn der dann einfach sagt, nee, ja, komm hier, ich habe die alle umgebracht, dann ist das halt komplett vom Tisch, ne? Die sollen den mal anlügen. Die sollen sagen, wenn du uns hilfst, die sollen sagen, du bist ganz wichtig für uns. Du kriegst dann einen speziellen Platz in der, im FBI und du wirst dann, kannst uns helfen und dann darfst du wieder raus in deine Wohnung. Dann sag uns nur, wo die ganzen Körper sind und so.
Wie bei
dann
Ted würden die Bundy. Den kriegen. Da haben die es auch gemacht.
Ja. Ja.
Oh Mann, ey. Krasser Fall, ne?
Es ist so krass und es ist so krass, wie lange sich das hinzieht und dass das jetzt diese Woche, dass der endlich nach so vielen Jahren, ich meine, der hat ja sein ganzes Leben lang frei gelebt, ne? Aber dass der trotzdem endlich verurteilt wird.
Guck mal, es geht länger, als wir auf der Welt sind.
Ja.
Krass, ne?
Voll krass. Voll krass. Ja. Ja, wir bleiben auf jeden Fall auch dran an der Urteilsverhängung und so. Und nochmal, also The Jinx auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall gucken.
Verlinken wir in den Shownotes.
Genau.
Du hattest doch letztes Mal die Serie The White Lotus empfohlen, ne?
Ja!
Die habe ich jetzt angefangen zu gucken. Die ist ja so klasse, die Serie.
Gut, oder?
Boah, mega.
Bei welcher Folge bist du?
Ich bin jetzt bei der... Ich habe die vierte jetzt geguckt.
Ah ja,
sind ja nur 6 Folgen. Also...
Ja, genau.
Richtig lustig und...
Ey, der Dialog teilweise, wie das geschrieben ist, ne? Und die Musik auch, wie die immer mitgeht und so. Ich finde die so gut, die Serie. Und die Schauspieler sind alle so gut.
Mega gut.
Der Hotelmanager, boah, ich finde den, ja. Ja, eine weitere Empfehlung, The Other Two. Hast du das schon mal geguckt?
Mhm.
Da kommt gerade, ist jetzt ganz frisch die zweite Staffel raus. Das wird auch von Leuten, das ist eine Comedy, also halbstündige Sitcom. Das wird von Leuten geschrieben, die auch an Saturday Night Live mitgearbeitet haben. Und es ist quasi, also musst du dir vorstellen, so jemand wie Justin Bieber, stell dir mal vor, der wird über Nacht so berühmt wie Justin Bieber und der hat aber 2 Geschwister, die sind schon erwachsen.
Mhm.
Und stell dir mal vor, du bist quasi die Schwester oder der Bruder von einem mega erfolgreichen 13-Jährigen. Und um die beiden geht's halt in der Serie.
Das klingt
The Other Two.
Das klingt sehr lustig, ja.
Das ist so lustig und die Schauspieler sind alle so gut. Die kennt man auch. Also die Hauptdarsteller kennt man vielleicht nicht so, aber so Ken Marino spielt damit und so Comedy-Veterane und das ist so, so
auch
lustig.
Wie der Molly Shannon. Ich liebe diese Frau.
Ja, genau. Oh, die spielt ja die Mutter so gut in
so
The White
gut.
Lotus. Ne?
Die älteren Frauen in der Serie, die finde ich am besten. Auch die von American Pie, die Stiflers Mom gespielt hat, spielt damit. Gut.
So gut. Oh, Molly Shannon in The Other Two hat auch eine ganz prominente Rolle. Mhm. Und besonders jetzt in der zweiten Staffel, du wirst es sehen.
Wir verlinken euch alles.
Wir verlinken euch alle unsere Serien. Und dann habt ihr ja viel zu gucken diese Woche. Dokumentationen und Serien und was weiß ich nicht was. Und damit würde ich sagen, haben wir euch ja lang genug voll gequatscht.
Eine Sache noch.
Oh ja.
Diese Woche müsst ihr uns nicht bewerten, nicht folgen, nicht euren Freunden von uns erzählen. Es wäre mir wichtig diese Woche, dass ihr allen Leuten erzählt, dass sie bitte wählen gehen sollen, dass ihr euch informiert, dass ihr selber zur Wahl gehen sollt. Am kommenden Sonntag ist die Bundestagswahl und da haben wir alle die Chance, etwas zu verändern und etwas beizutragen.
Sehr gut. I second that. Ich wähle aus Los Angeles.
Sehr gut. Dann mach mal dicht.
Dann mach mal dicht. Ja. Gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.